Herzlich willkommen bei Von Mom zu Mom. Ich bin Nadine, ich bin Mama und dieser Podcast ist für alle werdenden Mamis, für alle bestehenden Mamis und für alle Daddys da draußen, die einfach neugierig sind, wie es uns so ergeht. Bleibt dran! Hallo ihr Lieben, bevor ich jetzt mit dieser Podcast-Folge starte, wollte ich noch kurz eine Triggerwarnung abgeben. Wir sprechen über das Thema Depressionen und auch über das Thema Suizid. Also sollte dieses Thema bei euch ungewollte Erinnerungen oder Emotionen hervorrufen, dann hört diese Folge lieber nicht an oder auf jeden Fall zumindest nicht alleine. Ja, dann freut euch jetzt auf meinen Gast, die so ehrlich und offen spricht, dass es wirklich erfrischend ist, diesem Tabuthema das Tabu zu nehmen.
Hallo und wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Und auch heute bin ich nicht allein. Ich habe einen ganz besonderen Gast, die liebe Kathi, 41, Zweifachmama. Und sie hat für uns eine ganz spannende Geschichte dabei. Die liebe Kathi, die leidet leider an Depressionen. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Kathi, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ah, du bist mehr als herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es klappt. Wir hatten auch ein paar Anläufe. Jetzt haben wir es endlich hinbekommen. Ja, und jetzt wollen wir natürlich den HörerInnen ein bisschen von dir erzählen.
Genau.
Erzähl doch mal. Du hattest ja, oder ich hatte jetzt schon als Teaser gesagt, dass du unter Depressionen leidest.
Genau.
Wann kam denn das erste Mal auf?
Also die erste offizielle Diagnose tatsächlich habe ich erst mit 23 bekommen. Und weil ich immer gedacht habe von mir selber, irgendwie irgendwas stimmt nicht bei mir. Ich bin immer viel trauriger als alle anderen. Ich mache mir viel zu viele Gedanken als alle anderen. Als Kind hat man immer zu mir gesagt, Mai, die ist halt ganz sensibel. Und man steckt es dann so weg. Und denkt sich eben, ja, ich bin einfach zu sensibel für die Welt und nehme mir viel, viel mehr zu Herzen als alle anderen. Und dann wurde das aber im Laufe der Zeit nicht wirklich besser. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, so, ich lasse das jetzt mal anschauen und gehe zur Therapie.
Okay, und wie hast du dann mit der Familie gesprochen oder hast du dir selber einen Therapeuten rausgesucht,
genau.
Heimlich?
Ja,
oder?
Ich habe da eigentlich mit niemandem drüber gesprochen, außer mit meinem damaligen Freund. Hab gesagt, du pass auf, ich werde jetzt mal schauen, wie man da an den Therapeuten kommt. Ich glaube, das ist wichtig für mich. Und da muss man ja ganz viele Schritte gehen, bis man überhaupt erstmal einen Therapieplatz bekommt. Und das ist schon mal, das sind so Hürden, würde ich mal sagen. Also jemand, der in einer ganz akut depressiven Phase ist, der kann diese Hürden an sich schon mal gar nicht nehmen. Und da hat sich auch, da war ich, wie gesagt, 23, jetzt bin ich 41, in diesen 20 Jahren nicht wirklich viel verändert in diesem ganzen Gesundheitssystem, was ich sehr schade finde. Aber ja, genau, ich habe das auf eigene Faust gemacht und nur...
Und bist du dann zum Hausarzt als erstes gegangen oder wie war da dein Vorgehen?
Genau, also ich bin als erstes zu meiner Hausärztin, da habe ich schon in München gelebt und die hat dann gesagt, okay, sie druckt mir jetzt... eine Liste aus mit Therapeuten und die soll ich durchtelefonieren. Das war der erste Schritt. Dann habe ich das gemacht und nach dem 10. Therapeuten hatte ich keine Lust mehr, weil entweder hast du nur den AB dran gehabt.
Oh je.
Da quatschst du dann vielleicht ganz mutig die ersten 2-3 Mal drauf, dann lässt du es auch irgendwann, weil du kriegst auch keinen Rückruf. Also die rufen nicht zurück. Oder du hast Therapeuten dran, die dir dann sehr abgebrüht sagen, nö, also die nächsten 3 Monate habe ich keine Kapazität, rufen sie dann nochmal an und legen auf. Und für ein Mädel mit 23 ist es dann schon sowas, wo du so drüber erschrickst und dich irgendwann nicht mehr traust. Dann habe ich wieder so eine Weile gewartet, dann bin ich nochmal zu meiner Hausärztin. Und dann hat die gesagt, okay, dann, sie haben es ja jetzt probiert auf diesem Wege, dann müssen sie jetzt als erstes, um ganz sicher einen Therapieplatz zu bekommen, zum Psychiater gehen.
Okay.
Ja.
Dann, also ich meine, ich stelle es mir eh schon schwierig vor, also unabhängig ob 23 oder vielleicht schon 40, wenn man sagt, man muss da rumtelefonieren. Ich meine, Wahrscheinlich schämt man sich ja auch, man weiß gar nicht genau, was ist es denn?
Genau, was soll ich eigentlich erzählen?
Ja, was ist der Einstiegssatz? Genau. So, hallo, ich bin die Nadine und ich habe hier ein Problem. Vielleicht auch nicht, ich weiß es gar nicht, kann mir jemand helfen?
Genau, und genau das ist es eben, das habe ich auch so gesagt. Ich fühle mich immer so traurig und dann bin ich aber auch schon abgekanzelt worden. Also dann hieß es, ja, also wenn es gerade nicht akut ist, dann habe ich jetzt auch keinen Platz und Punkt, aus, Ende. Und dann überlegt man schon für sich, okay, vielleicht ist es ja alles gar nicht so schlimm bei mir. Und ja, wie gesagt, dann kam die Ärztin auf die glorreiche Idee, mir das mit dem Psychiater vorzuschlagen. Und ich habe sie dann, glaube ich, sehr entsetzt angeschaut, weil für mich ist Psychiater und psychiatrische Praxis gleichzusetzen mit, da sitzen ja die ganzen Verrückten.
Ja,
und
klar.
Genau.
Ja, also das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da wäre ich auch erstmal so, oh, na, so weit ist es vielleicht ja gar nicht. Genau. Ja, weil das hat man, also wenn man keine Berührungspunkte damit hat.
Genau.
Dann ist es erstmal abschreckend.
Ganz genau. Aber ich habe das dann gemacht. Ich habe dann in Pasing, gab es eine große Gemeinschaftspraxis mit vielen verschiedenen Psychiatern und Neurologen auch. Und da habe ich angerufen. Da habe ich relativ schnell dann einen Termin bekommen und bin dann da auch hingewackelt an dem besagten Tag. Und dann saß ich relativ lange in dem Sprechzimmer und um mich rum viele Menschen, unterschiedlichen Alters und auch so zwei, drei, die sehr auffällig waren. Also da saß ich dann wie so ein kleines Mäuschen in dem Wartezimmer und habe mir dann gedacht, oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wusste aber, ich muss jetzt diesen Schritt gehen, weil ich will ja unbedingt einen Therapieplatz bekommen. Genau. Und dann, als ich dann bei dem Psychiater drin saß, habe ich halt alles so geschildert und hat alles schön mitgeschrieben und hat dann schon gesagt, ja, es klingt für ihn schon danach, dass das Richtung Depression geht und ob ich denn bereit wäre, Medikamente dafür zu nehmen, also dagegen zu nehmen. Und dann habe ich zu ihm damals gesagt, nö, ich will ja an meinen Themen, die da offensichtlich sind, arbeiten, ich will mich besser verstehen, also Medikamente nehmen finde ich jetzt zu einfach. Und dann hat er in meine Akte reingeschrieben, ich sei medikamentenresistent. Und das fand ich auch so ein bisschen komisch, weil ich mir gedacht habe, da kommt jemand und will wirklich an sich arbeiten und sich besser verstehen und das, was in einem da so los ist, irgendwie einordnen. Und der hat nichts Einfaches zu sagen, als nimm Medikament und gut ist. So.
Ich finde es erschreckend. Ich bin echt geschockt, was du da sagst, weil ich dachte mir immer, Medikamente seien so, sag ich mal, der letzte Ausweg, wenn man sagt, okay, man hat jetzt gefühlt alles probiert.
Genau.
Weil man hört ja auch viele schlimme Sachen auch über Medikamente, die natürlich auch die Abhängigkeit fördern. Man kommt vielleicht gar nicht mehr davon los und es ist ja ein langer Weg, dann wieder medikamentenfrei zu werden, wenn man es überhaupt schafft. Ja.
Richtig.
Das ist ja.
Das waren auch alles genau meine Bedenken und war da aber, ich war dann schon stolz, dass ich das so klar für mich abgelehnt habe. Und der wiederum hat mir dann nochmal eine Liste mit Telefonnummern in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, also das hätte ich ja vielleicht auch alles selber rausfinden können. Aber allein, dass ich den Wisch hatte, ich war jetzt schon beim Psychiater, konnte ich das bei den nächsten Telefonaten schon anbringen und sagen, ich war jetzt aber schon beim Psychiater und habe dann tatsächlich ganz zeitnah auch einen Platz bei einer Therapeutin bekommen für die ersten 5 Kennenlerngespräche, also die probatorischen Sitzungen nennt man das. Man geht quasi erstmal hin und lernt sich gegenseitig kennen und nach diesen 5 entscheiden dann beide Parteien, also sowohl Therapeut als auch zu Therapierender, können wir miteinander arbeiten.
Oh, das ist ja toll, dass man so eine Art Probezeit sogar hat, aber auch mutig, wie stark du schon damals warst. Also das muss ich ja im Nachhinein schon sagen, weil im Endeffekt, jetzt bist du natürlich eine gestandene Frau, jetzt würde man ja an Themen auch oft anders angehen, man hat einfach viel mehr Lebenserfahrung, aber da auch so mutig zu sein und das durchzuziehen, also da kannst du ja mega stolz auf dich sein.
Ja, das habe ich auch aber erst viele Jahre später verstanden, so, ja, dass das schon auch eine Leistung gewesen ist, das so für sich in die eigenen Hände zu nehmen.
Ja, und dieser eigene Wille vor allen Dingen, du hattest ja erwähnt, du hattest das nur mit deinem damaligen Partner besprochen und hast ja die ganze Welt außen vor gelassen. Deswegen ist, glaube ich, Depression für viele so schwierig, weil für Außenstehende es zu verstehen und zu greifen, weil ja oft die Betroffenen sich erstmal abkapseln oder einem vorgaukeln, es sei ja alles einigermaßen okay und
ganz genau.
man es Ich sage immer, es ist ja keine offensichtliche Wunde. Weißt du, du kommst jetzt nicht mit dem Gipsbein und ich weiß, okay, ich muss sie jetzt unterstützen.
Richtig.
Sondern das ist ja irgendwas innen drinnen in der Seele und das kann man oft als Außenstehender gar nicht verstehen und begreifen und vielleicht auch gar nicht die Unterstützung geben, die du dann benötigen würdest. Ja,
Ja.
aber gehört wahrscheinlich beides dazu, auf beiden Seiten offen zu sein und ja, schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Verständnis dafür schaffen, dass auch unser einer, die gesund sind, vielleicht auch Warnzeichen erkennen und unterstützen können. Aber erzähl doch mal, wie ging es dann weiter?
Wie ging es dann weiter? Also ich habe dann meine 5 probatorischen Sitzungen bei meiner ersten Therapeutin gemacht und das hat gleich gematcht. Also das merkt man. Und ich habe mich ganz bewusst für eine Verhaltenstherapie entschieden. Es gibt ja verschiedene Therapieformen. Also neben der Verhaltenstherapie gibt es dann noch die tiefenpsychologische Therapie. Dann gibt es noch die Analyse. Analyse ist, ich sage immer so, die Königsdisziplin der Therapien, weil du da wirklich 2-, 3-mal die Woche hingehst. Also da musst du dir wirklich viel, viel Zeit nehmen und da gehst du bis zurück quasi in den Mutterleib, wenn es ist.
Wow.
Ja, Verhaltenstherapie ist so der Einstieg, sage ich mal, wo du einfach im Jetzt lernst mit den Verhalten, die du an den Tag legst, die immer wiederkehrend sind und wo du immer wieder merkst, es funktioniert eigentlich nicht. Also da wird dann versucht, andere Verhalten drüber zu legen sozusagen, also dich umzukonditionieren. Genau. Und ich habe ganz lange auch nicht verstanden, warum bei mir bei vielen Dingen immer dasselbe Muster abgespielt wurde. Also man hat dann schon auch in dieser Therapie, die ich insgesamt 2 Jahre gemacht habe, bin da einmal die Woche hin, habe dann damals auch tatsächlich, weil es vormittags war bei meiner Chefin, die hatte ich dann da noch eingeweiht, genau, es fällt mir jetzt ein. Habe ich zu ihr gesagt, du pass auf, ich hatte ihr im Vorfeld auch ein bisschen von mir erzählt und von meiner Kindheit und wie ich so aufgewachsen bin. Und wir hatten so ein bisschen ähnliche Themen, meine Chefin und ich. Also wir haben uns gut miteinander verstanden. Und dann hatte ich den Termin immer donnerstags um 9, von 9 bis 9:50 Uhr, weil man hat ja nicht eine ganze Stunde Therapie, sondern immer nur 50 Minuten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist halt jetzt fest, der Termin, und ob ich den wahrnehmen kann, dann komme ich halt immer später in die Arbeit. Und das war überhaupt gar kein Problem. Also sie hat mich da unterstützt und hat auch immer mal wieder nachgefragt, wie es mir so geht und ob ich Fortschritte mache. Und genau, und das habe ich tatsächlich 2 Jahre durchgezogen und habe da ganz viel über mich gelernt, über meine Muster, warum die so sind, wie sie sind, warum ich so bin, wie ich bin. Habe da auch wirklich richtig gelernt, auch für mich einzustehen und meine Grenzen zu setzen, weil Grenzen und Nein sagen ist nicht etwas, was ich von Kindesbeinen an gelernt habe. Also ich komme jetzt nicht aus so einem einfachen Elternhaus, liebevoll durchaus und auch sehr, ich glaube, meine Eltern haben immer das Beste versucht zu tun. Ja, aber es ist auch vieles schiefgelaufen und ich habe mich immer sehr verantwortlich für meine Eltern gefühlt oder für ihre Bedürfnisse und für ihr Wohlergehen. Und bin ich in die falsche Rolle geschlüpft. Das habe ich aber erst viele Jahre später jetzt so verstanden, dass ich nicht das Kind war, sondern oft umgekehrt, dass ich viele so.
Dass du auf die Erwachsenenrolle übernommen
Genau,
hast
genau.
und
Einfach, ich habe sehr funktioniert. Ich war ein sehr angepasstes Kind und habe immer versucht, möglichst wenig Probleme zu machen. Genau. Und ja, das habe ich erst verstehen lernen müssen und eben zu lernen, wo sind meine eigenen Grenzen. Das war am Anfang erstmal der Prozess und ich habe ja noch viele, viele andere Therapien dann Jahre später noch gemacht. Also ich bin da immer noch sehr im Prozess, aber es ist deutlich besser als mit Anfang 20 tatsächlich.
Ja, das glaube ich dir. Vor allen Dingen auch mit den eigenen Grenzen. Ja, ich meine, ich glaube, alles, was wir erleben, auch als Kinder, ist ja für uns, sag ich mal, normal. Ja,
Genau.
das Familienleben, das ich hatte, ist für mich genauso normal wie deins.
Genau.
Wenn wir rückblickend draufschauen, war vielleicht das eine eher unnormal oder nicht gang und gäbe. Aber das lernt man ja erst später, wenn man vielleicht, sag ich mal, also mir wurde es immer so bewusst, wenn ich einen neuen Partner hatte und da Einblick in die Familie hatte.
Ja,
Wie
genau.
sind die miteinander? Wie gehen die miteinander um? Wie unterstützen die sich? Wie oft sehen die sich? Wie festhalten die zusammen? Welche Themen haben die am
Genau, wie
Tisch?
sprechen die miteinander?
Genau, wie ist es ein respektvolles Miteinander? Ist es ein Angekeife? Ist es ein jeder streitet mit jedem? Ist es was auch
Genau.
immer? Und da merkt man dann, finde ich, erst, also als Kind ist mir das nie aufgefallen, dass irgendwo irgendwas anders wäre wie bei uns, weil ich dachte mir, so wie es bei uns ist, ist es überall. Ich konnte mir mal gar nicht vorstellen, dass Kinder anders groß werden. Aber ja, im Erwachsenenalter merkt man schon so, oh, hoppala, das geht ja ganz anders ab bei denen. Oder wenn du auch merkst, was weiß ich, wenn sich Eltern geschieden haben, wie dann auch Erwachsene drunter leiden oder Verlustängste dann natürlich daraus entwickeln. Gut, das ist natürlich wieder was Offensichtliches, aber ja, dann merkt man dann erstmal, wo man selber ist und was man sich vielleicht auch gewünscht hätte.
Ja, total. Und ich habe lustigerweise schon ganz früh festgestellt, dass es irgendwie bei anderen Familien anders ist als bei uns zu Hause.
Okay.
Also meine Eltern, sage ich mal so, die waren immer sehr gern unterwegs und die haben gern mal was getrunken und hatten so ihre Stammkneipe. Und für mich war das immer alles völlig normal. Auch nach der Schule bin ich halt darunter gewackelt in ihr Stammlokal und ich hatte da in einer Schublade mein Mahlzeug und dann saß ich am Stammtisch und habe gemalt, während da um mich rum getrunken wurde und so. Also das war völlig normal. Oder auch, dass meine Eltern grundsätzlich zum Essen irgendwie ihr Wein, ihr Bier da stehen hatten. Und wenn ich irgendwo anders mal zu Gast war oder bis zu meinen Freundinnen besucht habe, war ich immer etwas perplex, dass da die Apfelschorle am Tisch steht, dass die Eltern da Wasser trinken. Also das wurde mir schon recht früh klar, dass es woanders wohl anders läuft als bei mir zu Hause.
Okay.
Genau, und ich habe dieses Zwischenmenschliche, ich habe einfach, deswegen haben die Menschen wahrscheinlich immer über mich so gesagt, ich bin so total sensibel, weil ich habe immer so Zwischenmenschlichkeiten ganz, so dieses Gefühl zwischen zwei Menschen immer sehr stark gespürt. Also ich bin so ganz in, so ein intuitiver, empathischer Mensch und das war ich auch schon als Kind. Und habe dann immer versucht, aufgrund des, was ich da so spüre, gegenzusteuern. Also, dass es jetzt eben dann nicht zum Streit eskaliert oder dass jemand sauer werden könnte. Also, genau. Und das macht was mit so einer Kinderseele zum einen, aber halt auch mit einem komplett im ganzen System.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade, ich meine, Harmonie hat mir jetzt, bevor wir aufgenommen haben, schon mal kurz angesprochen. Ich meine, viele möchten gerne Harmonie haben und ich meine, wer streitet schon gerne? Aber dass du ja eigentlich als Kind dann schon so reif warst und vorausschauend Sachen unterbunden hast, damit es gar nicht so weit kommt, ist ja unglaublich.
Und unglaublich anstrengend.
Ja,
Aber
das.
das erfährt man in die, also das spürt man in dem Moment nicht. Das kommt dann durch eben, ich habe dann die Diagnose reaktive Depression bekommen und das bedeutet einfach, aufgrund von Umständen, auf Reaktionen im Außen reagiere ich mit Depression. Genau. Und das ist auch nach wie vor so. Ich muss da immer noch gut auf mich schauen. Ich habe Jahre später habe ich eine systemische Familienaufstellung gemacht, nachdem mein Vater gestorben war. Ich wusste, ich muss irgendwie mit der Trauer irgendwo hin. Ich war gerade frisch Mama seit einem Jahr und war dann bei einer ganz, ganz, ganz tollen Therapeutin. Und wir haben viel innere Kindarbeit gemacht. Also das kennt man, dieser innere Kindanteil und der innere Erwachsene. Und wir haben viel so Aufstellung gemacht mit so Holzklötzchen und da ging es immer darum, wo steht denn jetzt das innere Kind? Und ich habe immer zu meiner Therapeutin gesagt, viele, viele Stunden lang, das können wir immer noch draußen vor die Tür stellen, das ist nicht existent. Also ich musste lernen, das in mir selber wieder zu integrieren. Und das war echt, das, wie gesagt, das war dann mit Mitte 30, also viele Jahre schon nach zwei vorigen Therapien, habe ich erst begriffen, was da in mir eigentlich fehlt und was ich wieder lernen muss, in mich aufzunehmen, zu integrieren und das auch leben zu dürfen. Weil ich eben als Kind selber den Teil von mir so abgekapselt habe, gesagt habe, okay, jetzt reagiere ich, die Situation ist und so reagiere ich und dann weiß ich, habe ich das irgendwie unter Kontrolle. Und tatsächlich hat man es eben nicht unter Kontrolle, weil es wurde oft auch trotzdem gestritten und trotzdem war miese Stimmung und trotzdem war Streit und trotzdem ist es irgendwie eskaliert um mich rum. Aber ich habe zumindest versucht zu reagieren, dass es eben nicht so weit kommt. Genau.
Wow. Und wie stelle ich mir das vor? Ich meine, du hattest ja gesagt, die erste Therapie war 2 Jahre lang regelmäßig,
Genau.
dann war eine Pause zwischendrin. Kommt dann irgendwann so ein Punkt, wo du sagst, oh, jetzt glaube ich, brauche ich wieder Unterstützung. Wie stelle ich mir das dann vor? Ich meine, du hast deinen Alltag, deine Ausbildung, deinen Job, deine
Genau.
Wohnung, wie auch immer.
Genau.
Und dann irgendwann schleicht sich das ein.
Dann
Und wie
schleicht sich
stellt
das
man sich
ein.
das vor?
Das ist ganz interessant, die Frage, weil tatsächlich war es so, ich habe 2 Jahre diese Therapie gemacht und dann hatte ich tatsächlich 2 Jahre Pause. Und das wiederum muss man auch wissen, die Krankenkasse zahlt alle 2 Jahre wieder eine neue Therapie.
Oh.
Ja, also du musst immer dazwischen 2 Jahre Pause machen, sonst musst du es halt selber bezahlen und das ist sehr, sehr teuer.
Das kann ich mir vorstellen.
Und ich habe dann tatsächlich 2 Jahre Pause gehabt und habe mit dem, was ich in der ersten Therapie gelernt habe, versucht zu arbeiten. Mal besser, mal schlechter. Und habe dann irgendwann wieder gemerkt, ich beschreibe das immer so wie so eine innere schwarze Wolke, die in mir so hochkriecht. Ja, die so von mir Besitz ergreift, die sich irgendwie ausbreitet, die dann im Kopf feststeckt. Dann, ja, war die Laune war irgendwie betrübt. Ich konnte schon nicht gut schlafen. Ich hatte Panikattacken. Das hat sich dann so langsam wieder angebahnt. Und da wusste ich, okay, kenne ich. Mache ich nicht lange mit, muss versuchen, wieder eine neue Therapie zu finden. Und ich wollte dann eben nicht wieder eine Verhaltenstherapie machen, sondern gleich das nächste ausprobieren. Und hatte, weil ich ja das Prozedere schon wusste, gewusst, okay, erst Psychiater, dann muss ich da wieder telefonieren. Und das habe ich alles gemacht und habe dann aber lustigerweise durch eine Arbeitskollegin, die zu dem Zeitpunkt auch eine Therapie gemacht hat, gehört, ihre Therapeutin hätte noch Plätze. Und da habe ich sofort angerufen. Und sofort auch einen Platz gekriegt. Das hat auch sofort gematcht. Habe meine 5 probatorischen Sitzungen gemacht und dann auch wieder 20 weitere Sitzungen. Genau. Muss aber lustigerweise gestehen, von der Therapie weiß ich nicht mehr viel.
Wirklich? Ist es dann irgendwann ausgeblendet oder?
Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was das war, aber davon weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so viel. Warum auch immer, das ist irgendwie weg.
Aber weißt du noch das Gefühl, was du hattest, dass du sagst, also es ging dir Schritt für Schritt besser?
Es ging mir tatsächlich Schritt für Schritt besser. War dann aber tatsächlich so, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich wollte ja die Medikamente nehmen. Ich habe dann, bevor ich diese Therapeutin be bekommen habe, durch ein anderes Familienmitglied eine Superpsychiaterin empfohlen bekommen, die war in Schwabing. Die gibt es leider nicht mehr, die ist mittlerweile in Pension gegangen, leider, was eine ganz, ganz tolle Frau war. Und zu der bin ich hin. Ich bin also nicht mehr zurück in diese Gemeinschaftspraxis, zu diesem komischen Psychiater, sondern ich bin dann wirklich zu einer neuen Psychiaterin, habe der das alles erzählt. Und die war dann so süß, die hat dann gesagt, okay, ich verstehe das, das und das sind ihre Themen und das klingt auch wieder wirklich danach, dass sie wieder einen Rückfall haben oder dass wieder was hochgeholt wurde und sie wieder unter Depressionen leiden. Ich verschreibe Ihnen jetzt ein Medikament. Und ich war gleich auf Abwehr. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich will nicht
Nicht schon
abhängig
wieder.
werden und so. Und er hat gesagt, nein, nein, ich verschreibe Ihnen einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Der dockt tatsächlich nur am Hirn oben an. Also quasi da, wo der Serotoninspiegel sich ausschüttet und arbeitet, da dockt dieses Medikament quasi an und sorgt dafür, dass Ihr Serotoninspiegel wieder in Balance kommt. Und das nehmen Sie jetzt erstmal und es dauert auch, bis das wirkt. Also 2, 3 Wochen müssen Sie jetzt schon warten, niedrig dosiert. Und dann schauen Sie mal, wie es Ihnen dann geht. Und das war wirklich, die ersten 2 Wochen saß ich so ein bisschen, dachte ich, belämmert in der Gegend rum. Wahrscheinlich war es aber, weil ich ein großer Hypochonder bin, auch eher so diese Einbildung. Weil als ich gemerkt habe, oh, das wirkt, wurde es hell in mir.
Wow.
Ja. Diese schwarze Wolke, es war weg, dieser Nebel im Kopf war weg. Und so konnte ich mich dann eben auch gut auf diese Therapie dann einlassen, von der ich aber wirklich im Nachgang nicht mehr so rasend viel weiß. Aber dieser Serotonin-Wiederaufnahmehemmer war mein Aha-Effekt, mein Hallo wach. Ja.
Und wie lange nimmt man dann diese Medikamente?
Also das habe ich tatsächlich, ich muss kurz überlegen, ich glaube 1,5 Jahre genommen. Immer in Absprache mit der Psychiaterin, die wollte mich alle paar Wochen auch sehen. Dann haben wir immer um die Dosierung gesprochen und da muss man schon auch richtig eingestellt sein, dass man da jetzt irgendwie, dass man sich einfach gut fühlt. Das ist so ein bisschen wie so ein Medikament für die Schilddrüse. Ja, also da muss man ja auch genau schauen, wie viel nehme ich da und was ist da gut für mich. Und da waren wir so ein bisschen im Gespräch die erste Zeit und irgendwann hast du dann deine Dosierung und dann läuft es auch ganz gut. Und das Ausschleichen machst du dann aber auch nicht alleine, sondern du schaust wirklich Stück für Stück mit deiner Ärztin zusammen, dass du es ausschleichen lässt.
Und das hat gut funktioniert.
Das hat super funktioniert und das war dann auch so kurz bevor ich das erste Mal schwanger wurde und da war mir das dann auch ganz recht, zu sagen, hey, es ist jetzt auch gut, dass ich das ausschleichen lasse. Ich möchte völlig clean
Ja.
in die Schwangerschaft gehen und genau.
Ja, weil haben die dann auch Nebenwirkungen? Darf man die überhaupt durchgängig nehmen oder während der Schwangerschaft?
Man dürfte das tatsächlich auch in der Schwangerschaft nehmen, wenn es der Körper schon gewohnt ist. Man würde sowas jetzt nicht in der Schwangerschaft beginnen, wenn es der Körper nicht kennt. Mir war es trotzdem lieber, nichts zu nehmen. Und an und für sich darf man sowas auch durchgängig nehmen. Ich weiß heute, weil ich es mittlerweile wieder nehme, dass man das auch ein Leben lang durchgängig nehmen kann, weil es einfach Menschen gibt, und ich glaube, dazu gehöre ich, die einfach einen sehr unausgeprägten Serotoninspiegel haben. Und gerade jetzt, wenn die Winterzeit wieder losgeht und alles ein bisschen dunkler ist, und dann ist es für mich gut, das zu nehmen. Das ist ein bisschen so, wie der Diabetiker sein Insulin braucht, so brauche ich eben das Citalopram.
Und gibt es da Nebenwirkungen?
Eigentlich nicht, tatsächlich. Also es macht auch nicht abhängig, du wirst davon auch nicht dick oder irgendwas. Es gab bei mir eine Nebenwirkung, und ist eine ganz nette Anekdote. Da hat meine Ärztin dann auch gesagt, also das wollen wir nicht, jetzt haben wir schon Depression, gell? Also dann wollen wir nicht auch noch Orgasmusschwierigkeiten. Das ist tatsächlich eine Nebenwirkung, dass man so ein bisschen Libidoverlust hat oder dass man bei einer höheren Dosierung irgendwie auch den Orgasmus nicht mehr bekommt. Und das habe ich gespürt und bin dann zu ihr hin und habe gesagt, also Frau Doktor, so nicht. Hat sie gesagt, nee, so nicht. Und dann haben wir das reduziert und
Und dann hat sie wieder geguckt, oh
das
Gott sei Dank,
funktionierte,
ja. Aber
genau.
das ist, glaube ich, weil du natürlich so ein wirkliches Körperbewusstsein dadurch auch hast und das auch einordnen kannst, wenn sich auf einmal irgendwas verändert.
Ja.
Weil ich glaube, ja, sag ich mal, viele von uns, die beschäftigen sich gar nicht so mit sich selber. Man ist ja, man funktioniert einfach so durch den Alltag und macht
Genau.
sein Ding. Und wenn sich irgendwas verändert, dann nimmt man es vielleicht auch einfach in Kauf und hinterfragt es gar nicht und
Genau.
sagt halt so, ja gut, jetzt bin ich halt in dem Alter, jetzt ist halt vielleicht so, es muss ich gar nichts machen, ja.
Genau,
Aber
genau.
da hast du das gleich
Ja,
erkannt.
Gott sei Dank.
Ja, allerdings.
Ja.
Das wäre ja ganz
Ja, das
schlimm.
wäre sehr traurig. Also dann kriegt man wirklich Depressionen, wenn das nicht mehr funktioniert. Nein, also das war gar kein Thema, und ich bin da eben auch so offen, bin dahin und habe ihr genau das so gesagt, und dann haben wir da die Dosierung verändert und dann hat sich das auch wieder stabilisiert.
Wow.
Genau.
Ja, und wie geht's dir jetzt heute?
Heute geht es mir gut. Wie gesagt, ich nehme wieder das, mittlerweile nennt sich das Escitalopram. Das ist von der Dosierung her nochmal ein bisschen besser, und man hat eben nicht solche Nebenwirkungen, wie gerade schon besprochen. Mir ging es nochmal ziemlich schlecht, eben nach dem Verlust von meinem Vater. Wie gesagt, da habe ich nochmal ganz intensiv an mir gearbeitet. Da muss ich auch dazu sagen, das war eine Therapie, die habe ich selber bezahlt, weil das war eine Therapeutin, die nur Privatpatienten genommen
Oh
hat. Das war
yeah.
wirklich viel Geld, aber es war ein sehr gut in mich investiertes Geld, das muss man wirklich sagen. Und dann habe ich eben, wir sind ja vor 2 Jahren wieder hier zurück aufs Land gezogen und haben ja vorher in der Stadt gelebt und in einer tollen Straße mit tollen Menschen, mit tollen Nachbarn. Ich war da so richtig zu Hause. Und dann sind wir eben quasi von dieser Bubble, in der wir da gelebt haben, jetzt wieder zurück aufs Land und wirklich mitten in den Wald gezogen. Da gibt es quasi nur uns und meine Schwiegereltern. Und das war im ersten Jahr Katastrophe für mich. Es war ganz, ganz schlimm. Also ich habe dann wirklich gemerkt, okay, ich bin so jemand, ich schaue mir das, wenn ich merke, diese graue, schwarze Wolke ist wieder so im Anmarsch, dann schaue ich mir das so eine Woche, vielleicht 2 an. Und wenn ich merke, oh, die verschwindet nicht, dann reagiere ich. Und da war das eben auch so. Wobei ich die erste Zeit noch mit Umzug und allem so beschäftigt war, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Und als das dann so, wir so zur Ruhe gekommen sind, die Kinder gut integriert waren im Kindergarten, in der Schule, habe ich gemerkt, oh, jetzt ist es aber irgendwie wieder gar. Also da war es wirklich schrecklich. Ich bin morgens los, habe meinen Sohn in den Kindergarten gefahren, bin zurückgefahren und habe Panik bekommen. Ich muss jetzt da wieder zurück in dieses Häuschen im Wald, allein. Ich habe da auch noch zu dem Zeitpunkt noch Elternzeit gehabt, deswegen war ich auch noch nicht in der Arbeit, und das war Katastrophe. Also es war wirklich schrecklich. Und was das Ganze dann nochmal wirklich sehr stark ausgelöst hat, war der Selbstmord von meinem Cousin. Also vielleicht muss man im Vorfeld auch noch eine Triggerwarnung aussprechen, ich weiß es nicht. Also der hat sich das Leben genommen, und 42. Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Deswegen ist mir das auch so ein Anliegen, über Depressionen zu sprechen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist keine offensichtliche Wunde, die man sieht. Und bei ihm war das eben auch so. Man hat es nicht gesehen, nicht mitbekommen, nicht gemerkt. Er hat sich niemandem anvertraut. Er hat sich einfach von heute auf morgen das Leben genommen.
Das tut mir unglaublich leid. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Oh Mann, also das kann ich mir vorstellen. Mhm. Das ist, glaube ich, für jeden in der Familie, im Freundeskreis, ein totaler Schock.
Ja.
Also unbegreiflich. Da gibt es ja gar keine Worte, die das irgendwie in irgendeiner Form ausdrücken können. Aber klar, wenn man vorbelastet ist, dann trifft es einen wahrscheinlich noch viel härter als alle anderen auch noch.
Ja, und weil du mich auch im Vorfeld gefragt hast, wie offen ich darüber sprechen möchte. Also ich beantworte immer gerne jede Frage dazu, weil ich finde, es muss gesellschaftlich noch klarer werden, wie viele Menschen darunter leiden und was man vielleicht auch, da können wir ja nachher vielleicht noch drüber sprechen, als Angehörige oder als Menschen im Umfeld wirklich tun kann mit vermeintlich erkrankten Leuten. Das ist ja immer so eine Sache, die sprechen ja nicht wirklich drüber. Also ich spreche drüber, weil ich finde, es ist eine potenziell tödliche Krankheit, das darf man nicht vergessen.
Mhm, auf alle Fälle.
Und Menschen, die sich da eben nicht helfen lassen möchten oder nicht helfen lassen können, weil sie es auch gar nicht für sich als eine Krankheit wahrnehmen. Es gibt durchaus Anzeichen, wo man als Angehörige oder als Mensch im Umfeld reagieren kann und sagen kann, hey, mir ist das und das aufgefallen, brauchst du vielleicht da und da meine Unterstützung. Hätte ich das bei meinem Cousin gewusst, hätte ich von meinen Erfahrungen berichten können, hätte ihm sagen können, wo er hingehen muss, hätte vielleicht mich anbieten können, mitzugehen. Das war bei dem letzten Schub meiner Depression nämlich wirklich auch bei mir so akut, dass sogar bei mir Freundinnen gesagt haben, und ich gehe mit dir gemeinsam. Ich hatte eigentlich nicht die Kraft, mich wieder zu kümmern. Ich hatte zwei Kinder, ich hatte einen Haushalt, ich habe ein Studium angefangen, ich habe irgendwie noch eine Ehe und noch irgendwie musste ich schauen, mich selber zu integrieren in dem neuen Ort, in dem ich jetzt da lebe. Und habe mir gedacht, ich kann jetzt beim besten Willen mich nicht noch um eine Therapie kümmern. Aber es ist dann doch so akut geworden, dass ich es gemacht habe. Und dass sogar die Therapeutin gesagt hat, okay, wir müssen schauen, nicht, dass sie vielleicht dann doch noch in eine Klinik gehen, weil es einfach so akut gewesen ist. Ich saß die ersten 4, 5 Sitzungen nur heulend, 50 Minuten heulend da. Ich war fix und fertig.
Aber dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Was kann ich als Angehöriger oder als Freund machen? Woran kann ich es erkennen?
Also tatsächlich, man kennt ja seine Menschen in seinem Umfeld. Und wenn jetzt ein an sich fröhlicher Mensch plötzlich anfängt, sich zurückzuziehen oder dauernd zu klagen, er ist so müde, oder auch über körperliche Beschwerden zu klagen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, das sind alles auch, können so Begleiterscheinungen sein. Einfach mal nachzufragen, du, was ist los bei dir? Wie fühlst du dich? Und wo meinst du, könnte das denn herkommen? Also allein da schon mal ganz offen zu sein, einfach sich das mal anzuhören. Und da nicht gleich zu kommen, ja, vielleicht hast du Depressionen, weil das zu erkennen, das steht, finde ich, immer nur Fachleuten wirklich zu. Ja, also das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig, dass nicht jemand von außen kommt und einem das so aufdrückt.
Weil ja, dann so eine Hobbydiagnose.
Dann macht der andere nämlich dicht. Also ich hätte mir niemals anhören wollen von anderen, du hast eine Depression, also das muss man entweder für sich selber klarkriegen oder man lässt sich das diagnostizieren von dem Arzt. Bei meinem Cousin war es zum Beispiel so, der war immer schon sehr introvertiert, ruhig, zurückhaltend. Und da ist es ehrlich gesagt nicht so wirklich aufgefallen. Das ist leider so. Ich habe mir immer nur gedacht, ich habe den sehr, sehr selten gesehen in den letzten Jahren, obwohl wir als Kinder total eng waren, dass er immer so traurig gewirkt hat. Und ich macht mir ist deswegen auch ein Vorwurf, ich hätte ihn ja mal ansprechen können auf, du wirkst traurig auf mich, was ist los? Andererseits, wenn man sich selten sieht, will man natürlich auch nicht so zum
indiskret
Thema
dann sein,
irgendwie vielleicht aufmachen. Genau.
Und wenn du sagst, er war von Haus aus schon, Verzeihung, ein zurückgezogener Mensch, vielleicht fällt es bei solchen Leuten noch weniger auf, weil man sagt, naja, die waren schon immer so.
Genau.
Oder vielleicht nimmst du es jetzt als erwachsene Person auch anders wahr, weil du sagst, ich sehe ihn so selten, jetzt fällt es mir halt besonders auf, aber wenn ich es mir überlege, war er wahrscheinlich eh schon immer so. Und dann stellt man es gar nicht so in Frage.
Also. Genau. Wenn man jetzt im Nachgang darüber so nachdenkt, was alles so in seiner Vergangenheit passiert ist, dann war es quasi, diesen Schritt, den er da gemacht hat, war der gar nicht so undenkbar im Endeffekt. Und das ist das Schlimme dran. Also der hat viel durchgemacht die letzten Jahre. Er war, glaube ich, auch sehr einsam. Der hat zwar sehr viel gearbeitet, aber Hatte keine Partnerin, die Eltern alle schon verstorben. Also der hat viel mitgemacht und ich glaube, das war für ihn vielleicht auch irgendwie so diese Einsamkeit. Ich spekuliere da nur, ich weiß es nicht. Er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Wir wissen nichts Konkretes, nein. Aber es passt so in dieses Bild. Und natürlich jemand, der schon introvertiert von Haus aus ist, dem ist vielleicht schwieriger anzusehen. Aber einfach offenen Herzens, offenes Auges und offenen Mundes, glaube ich, ist die beste Sache, die man machen kann als Angehörige.
Und ich glaube, das ist genau das, wo wahrscheinlich viele eine Hemmung haben. Mhm. Weil ich muss sagen, ich glaube, ich tue mir persönlich da auch schwer, wenn ich vielleicht jemanden nicht so oft sehe und dann merke ich, oh, der ist irgendwie gar nicht so gut drauf. Dann denke ich mir, naja, vielleicht ist er halt beim falschen Fuß aufgestanden oder man denkt sich, ach, ist es ja nicht gut drauf, rede ich mal mit wem anders. Mhm. Ich meine, man will ja gar nicht so oberflächlich sein, aber ist es vielleicht auch einfach so. Oder es ist einem ja auch irgendwie unangenehm, weißt du, da jemanden so drauf hinzubohren. Und wenn ich mir denke, ja, weiß ich nicht, ich fühle mich nicht gut und dann kommt jemand her und sagt, boah, heute schaust du aber schlecht aus.
Ja.
Also das weiß ich ja selber, ja. Also genau. Dann hat man das Gefühl, man greift jemanden vielleicht direkt an und dann lässt man es lieber weg.
Ja.
Also dann doch einfach sich ein bisschen überwinden und einfach mal nett nachfragen, hey, ist alles okay?
Ja, genau.
Und wenn du sagst, dir ging es ja auch so schlecht und du hast deine Freundinnen auch gebraucht, die dich packen. Ich meine, wie oft haben die zu dir gesagt, los geht's? Wie oft hast du Nein gesagt?
Ja, leider viel zu oft tatsächlich, weil man ist einfach auch zu stolz. Also ich hab einerseits komplett ehrlich darüber gesprochen, über das, was in mir los ist, wie es mir geht. Habe dann natürlich auch mit meinem Mann drüber gesprochen, der auch sein Möglichstes versucht hat, mich irgendwie zu unterstützen. Letzten Endes musste ich dann aber viele Schritte selber auch gehen, aber das bin ich. Also das bin wirklich ich, weil ich einfach diese Schritte schon gegangen bin und das kann. Aber es ist, und das will ich damit sagen, es ist nicht verwerflich, die Hand, die einem gereicht wird, zu nehmen und zu sagen, ich gehe da jetzt mit jemandem gemeinsam zu der und der Stelle oder ruf da mal an oder lass für mich anrufen tatsächlich, weil ich es gerade nicht schaffe. Da will ich einfach nur ermutigen. Mhm. Ich selber habe immer gedacht, ich schaffe das schon alleine, aber man muss es nicht alleine schaffen.
Ja, ich glaube, das ist es. Viele haben Hemmungen, Hilfe anzunehmen und ich glaube, vielleicht ist auch so eine Message, dass man sagt, gebt nicht auf.
Genau.
Und wenn auch jemand einmal Nein sagt oder zweimal oder fünfmal, wenn euch was an der Person liegt, zieht es durch.
Genau.
So lange, bis sie die Hand dann auch ergreift, die man hinhält. Mhm. Weil es kostet Überwindung, Hilfe anzunehmen. Weil man in dem Moment immer das Gefühl hat, man zeigt jetzt Schwäche. Und das ist für viele wirklich sehr, sehr schwierig. Aber es kostet manchmal mehr Überwindung, Hilfe anzunehmen, als selber zu kämpfen.
Ja, ganz genau. Und als Angehöriger finde ich immer wichtig, wenn man einfach den Menschen weiterhin im Blick behält und vielleicht das auch kommuniziert und sagt, hey, heute willst du meine Hilfe nicht? Ich frage ein paar Tagen wieder nach. Ich schaue nach dir. Ich bin da. Dieses ruf mich an, wenn du was brauchst, das hilft keinem depressiv Erkrankten im Übrigen. Das möchte ich auch nochmal sagen, weil der ruft nicht an.
Guter Tipp, dass man wirklich nachhaltig ist und nicht nur einmal fragt, geht's dir gut, sondern ein paar Tage später nochmal und immer mal wieder.
Genau, hab gerade an dich gedacht, wie ist es heute? Und wenn es nur eine Sprachnachricht ist oder eben eine kurze WhatsApp, es muss gar nicht immer der Anruf sein. Manchmal ist man auch, also ein Punkt an mir, wo ich erkenne, ich komme wieder in dieses Fahrwasser der Depression, ist, wenn ich meine außenstehenden Menschen ausschließe. Wenn ich niemanden mehr an mich ranlassen will, wenn ich genervt bin plötzlich, wenn ich dann anfange, nicht mehr auf Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten zu reagieren oder wenn meine Welt immer kleiner wird, dann merke ich, oha. Aber das habe ich erarbeitet, da habe ich lange Therapie für gemacht, um zu erkennen, das sind meine Faktoren, die das wieder begünstigen, dass ich wieder abrutsche. Deswegen umso wichtiger, nicht anrufen und irgendwie vielleicht vermeintlich nerven, sondern dann lieber mal eine kleine Nachricht schicken.
Mhm.
Oder mal eine Postkarte im Briefkasten werfen. Hab gerade an dich gedacht. Wenn es ist, meld dich. Oder ich rufe dich wieder an. Oder ich melde mich bei dir. Ich schreibe dir. Einfach, dass der Mensch, der erkrankt ist, auch merkt, hey, da ist ein Rückhalt.
Und hilft es auch, wenn man sagt, man steht auf einmal vor der Tür und sagt, so, ich habe jetzt hier eine Packung Eis dabei. Lass uns mal einen Film gucken oder So, oder ist es dann schon wieder so überfallmäßig, oder?
Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie gut du den das Gegenüber kennst. Also ich hätte mich da durchaus sehr gefreut. Und eine Freundin von mir hat das auch gemacht vor 2 Jahren. Da war meine Familie mal ein Wochenende weg und ich habe mich so gefreut. Ein Wochenende, die Wohnung komplett für mich alleine. Wow, cool. Und ich lese nur und ich esse nur und ich muss mit niemandem reden. Und die waren noch nicht richtig aus der Tür draußen. Ich hatte 2 Stunden die heftigste Panikattacke meines Lebens. Habe dann alle möglichen Leute durchtelefoniert und mich wirklich beruhigen lassen. Und eine Freundin von mir stand am nächsten Morgen auch mit Blumen und Schokocroissant vor der Tür. Und wir haben die zusammen gegessen und ich war ihr ganz dankbar. Und wir haben gar nicht viel geredet tatsächlich. Wir saßen einfach nur und gegessen und dann ist sie auch wieder gegangen. Sie hat gesagt, ich wollte nur nach dir schauen und
Wow, ja, das sind
genau.
die kleinen Gesten, die
Genau.
es auch
Und je nachdem, wie
ausmachen.
gut du den Menschen kennst, kann das durchaus sehr heilsam sein. Ja.
Und was mich jetzt auch noch geschockt hat, war, dass, wie du gesagt hattest, die Krankenkasse zahlt nur 2 Jahre lang die Therapie, dann muss wieder 2 Jahre Pause
Nee, genau. Also
sein.
die Krankenkasse zahlt schon länger die Therapie, weil wenn du in Langzeittherapie gehst, das muss dann immer wieder der Therapeut beantragen. Also klar, wenn du privat versichert bist, dann zahlst du es ja eh erstmal selber, glaube ich, und dann kriegst du das ja irgendwie wahrscheinlich wieder irgendwie zurück, das Geld. Da kenne ich mich nicht so aus, aber als gesetzlich Krankenversicherte musst du immer wieder neu beantragen und natürlich musst du dann auch immer, das nennt sich Konsiliarbericht, du musst immer auch nochmal zu deinem Psychiater gehen oder zu deiner Hausärztin und nochmal was ausstellen lassen, dass du diese Verlängerung kriegst. Also die Therapie wird lange bezahlt. Wenn sie abgeschlossen ist, dann hast du eine Sperre sozusagen von 2 Jahren.
Okay.
Und danach kannst du erst wieder eine neue, und dann wäre es auch von Vorteil, eine neue Form der Therapie zu wählen, nicht nochmal die gleiche. Genau.
Okay. Das waren jetzt auf jeden Fall super viele wertvolle Tipps. Also vielen lieben Dank für deine unglaubliche Offenheit.
Sehr
Ich denke,
gerne.
ganz wichtig wäre, dass wir unter die Folge noch ein paar Telefonnummern und
Genau,
Adressen noch
ja.
verlinken.
Da kann ich
Wohin
dir
sich
gerne
nicht
welche
nur eben
geben.
Betroffene, aber vielleicht auch Angehörige und Freunde wenden
Ja.
können, dass schon mal diese erste Hürde genommen ist. Und
Genau.
ja, also Kathi, tausend Dank, dass du
Sehr
da warst.
gerne.
Es war eine Riesenfreude. Ich bin gespannt auf das Feedback. Ich hoffe, ich sehe dich hier bald wieder. Vielleicht haben wir dann einen Fragenkatalog, den wir noch abarbeiten müssen.
Ja,
Ne?
wenn es so ist,
Also
sehr gerne.
bitte, ja, da draußen. Ihr seht, man kann auch wieder lachen, wenn man eine Depression hat oder hatte oder immer wieder dran arbeitet. Das ist nichts, was mit einer einmaligen Therapie wahrscheinlich für immer geheilt ist. Mag vielleicht mal
Mag
sein,
mal sein, genau.
aber
Ja.
es lohnt sich immer zu kämpfen
Ja.
und durchzuhalten und auch ein offenes Auge zu haben für die Familie, für die Freunde, für die Mitmenschen.
Ja,
Ja, also
das Leben ist einfach sehr schön und lebenswert. Eigentlich gibt es nichts in deinem oder in meinem Leben, was es traurig macht. Es gibt Momente, was es traurig macht, aber nicht so traurig, dass man da nicht mehr rausfindet. Es gibt so viele tolle Hilfsangebote und die Sonne steht jeden Morgen wieder auf und geht abends wieder unter und sie steht wieder auf. Also ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste, dass man das auch immer wieder sieht, sich auch an Kleinigkeiten zu erfreuen.
das stimmt. Das waren schöne Schlussworte. Danke nochmal vielmals. Und ja,
Sehr
dann,
gerne.
ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.
Danke.